Was ist eigentlich eine Ökobilanz? Heute im zweiten Teil zu dem Thema Ökobilanz geht es nicht um CO2, also um den Umweltschaden, sondern um den Primärenergieverbrauch nicht erneuerbar, der für die einzelnen Materialien und für das gesamte Haus benötigt wird. Dies möchte ich gerne anhand dreier Beispiele erläutern. Das erste ist eins der größten Gerüchte in der Branche. Bei der Produktion der Photovoltaikmodule wird mehr Energie verbraucht, als diese jemals selber erzeugen können. Dem werden wir heute einmal auf den Grund gehen, ob das so ist oder nicht. Das zweite geht es um einen massiven Baustoff, wo wir einmal schauen, was ist denn eigentlich die Primärenergie nicht erneuerbar und welchen Anteil hat dies an dem gesamten Umweltschaden, also an dem CO2-Äquivalent. Und in dem dritten Beispiel werden wir einmal schauen, wie wichtig die Auswahl von Materialien ist und worauf man dabei besonders achten sollte. All dies erfahrt ihr in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Die Ökobilanz ist ein höchst theoretisches Thema. Ich habe in einem der letzten Podcasts dort ausführlich auf das Thema Umweltschaden, CO2-Äquivalente und worauf man bei der Planung eines Hauses achten sollte, dass das Haus über den gesamten Lebenszyklus möglichst wenig Umweltschaden und CO2 ausstößt. Heute geht es um den zweiten Teil. Es geht ja nicht nur um das CO2-Äquivalent, sondern auch um den Primärenergieverbrauch nicht erneuerbar. Ganz wichtig sind die beiden letzten Sätze. Das heißt, der Energieverbrauch, der für die Herstellung der Produkte und des gesamten Hauses benötigt wird, der aus erneuerbaren Energien ist, wird hier nicht betrachtet. Dieser wird mit Null gesehen. Und somit geht er in die Berechnung nicht mit ein, sondern hier schauen wir bewusst auf den Energieverbrauch, der überwiegend aus fossilen Brennstoffen, also nicht erneuerbaren ist. Das ist der zweite große Punkt. Da dies sehr, sehr theoretisch ist und natürlich, wenn du dich damit noch nicht groß beschäftigt hast, dir sicherlich schwerfallen wird, dem zu folgen, möchte ich dir das anhand dreier wirklich pragmatischer Beispiele heute beibringen und nicht so in die Theorie, in die Tiefe gehen, wenn du dazu Interesse hast. Sprich mich gerne an oder schreib mir eine E-Mail an podcast@stahl-baumeisterhaus.de oder info@tobiasstahl.de. Dann beantworte ich dir gerne deine Fachfragen. Ich würde gerne dieses Thema heute anhand drei Beispiele nehmen, die dir das sehr einfach verdeutlichen. Das erste ist die Frage, wird bei der Produktion von Photovoltaikmodulen nicht mehr Energie benötigt, als diese jemals selber erzeugen können? Weil dann würde es ja gar keinen Sinn machen. Dann bräuchte man sich die gar nicht aufs Dach schrauben, weil dann haben wir jetzt viel mehr Energie verbraucht und das ist ja totaler Quatsch. Wir schauen mal, ob dem so ist. Für all diese Sachen gibt es eine Datenbank, die ökobau.dat. Dort findet man über 1000 Datensätze von allen möglichen Materialien und deren Umweltschäden, also was für Treibhausgasemissionen werden ausgestoßen bei der Produktion und bei dem gesamten Lebenszyklus dieser Materialien. Aber auch das heutige Thema, der Primärenergieverbrauch, nicht erneuerbar. Und dort ist es, dass ein Quadratmeter Photovoltaikmodul mit der gesamten Mimik, also mit allem, was dazugehört, Wechselrichter, Kabel, Unterkonstruktion etc., hat einen Primärenergieverbrauch in der Produktion von 3912 Megajoule oder in der verständlicheren Einheit ungefähr 1086 Kilowattstunden. Kilowattstunden kennen wir alle von unserer Stromrechnung. Dort wird halt Strom in Kilowattstunden abgerechnet. Ein Quadratmeter Photovoltaik ist bei der aktuellen Modulgröße so gut 200 Watt Peak. Watt Peak bedeutet, dass sie bei optimalen Bedingungen 200 Watt Leistung erzeugen. Und wir gehen mal bei einer normalen Ausrichtung in Deutschland davon aus, dass es ungefähr 1000 Kilowattstunden Stromertrag pro Jahr und pro Kilowatt-Peak Modulleistung hat. Dementsprechend wären es ungefähr 200 Kilowattstunden, die dadurch produziert werden im Jahr. Und nun müssen wir einfach nur die 1086 einmal durch die gut 200 Kilowattstunden teilen und stellen fest, nach etwas mehr als 5 Jahren amortisiert sich das Ganze, beziehungsweise nach etwas mehr als 5 Jahren Nutzungszeit haben die Photovoltaikmodule mehr Strom produziert, als sie in der Produktion benötigt haben. Da ein Modul mindestens 20 Jahre, üblicherweise bedeutend länger hält, wir haben welche, die nach 40 Jahren aus dem All zurückgekommen sind und immer noch über 90% der Leistung hatten, braucht man sich keine Sorgen machen und ist es somit auch ökologisch eine sehr, sehr gute Investition in Photovoltaik. Und das bleibt halt mein größter Tipp für dich. Wenn du irgendwie etwas, egal ob es ein Neubau oder ein gebrauchtes Haus machen möchtest, dann investiere in Photovoltaik, so viel wie sinnvoll aufs Dach passt. Das rechnet sich sehr, sehr gut, sowohl in der Überschusseinspeisung, wenn du möglichst viel selbst verbrauchst, als auch in der Volleinspeisung. Wenn du jetzt nicht ein Norddach belegst oder eine große Verschattung hast oder sonstige Einschränkungen hast, dann ist eigentlich für so gut wie jeden das eine sehr, sehr gute Investition, sowohl aus finanzieller Sicht, aber auch ganz besonders aus ökologischer Sicht, weil du selber Energie erzeugen kannst, und zwar aus erneuerbaren Energien und nicht aus fossilen. Das zweite Beispiel ist eine Dachziegel. Die Dachziegel wird auch pro Quadratmeter berechnet. Auch dort habe ich die Daten aus der Ökobaudat und habe dort 1 Quadratmeter Dachziegel, hat 254 Megajoule. Das sind ungefähr 70 Kilowattstunden Primärenergie, nicht erneuerbar, was benötigt wird für die gesamte Produktion, Instandhaltung, Rückbau. Hier ist fast ausschließlich die fossile Energie in Brand dieser Dachziegel das, was sich dahinter verbirgt. Also bei fast allen massiven Baustoffen außer Beton. Beton emittiert selber aufgrund des chemischen Prozesses CO2. Das heißt, da können wir es nicht so einfach lösen. Aber bei fast allen anderen massiven Baustoffen ist der Hauptumweltschaden die hohen Temperaturen im Herstellprozess. Und diese werden üblicherweise noch nur aus fossilen Brennstoffen gemacht. Wenn man diese Produktion nun einfach auf Erneuerbare umstellen würde, also Strom, das ist sehr, sehr schwer, die hohen Temperaturen nur aus Strom zu erzeugen. Aber zum Beispiel grüner Wasserstoff, wo wir alle drauf warten und weswegen wir unbedingt so viel erneuerbare Energien benötigen wie möglich in Deutschland, damit der Wasserstoff grün, also aus erneuerbaren Energien erzeugt wird und nicht aus fossilen Brennstoffen, weil dann können wir auch gleich Gas nehmen, dann bringt es nicht viel. Aber wenn wir das nun umstellen könnten auf grünen Wasserstoff, der mit nahezu null multipliziert wird, dann sehen wir, dass der Umweltschaden einer Dachziegel von ungefähr gut 16 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter eigentlich ausschließlich die Energie des Brennprozesses ist. Nämlich wenn ich die 70 Kilowattstunden mit dem Faktor von Gas multipliziere, dann komme ich ziemlich genau auf die 16 Kilogramm CO2-Äquivalent. Also das Fazit in diesem Beispiel ist, der überwiegende Teil fast ausschließlich des Umweltschadens von massiven Baustoffen, außer Beton, nochmal ganz klar betont, ist die fossilen Brennstoffe, die zur Herstellung und dort ganz besonders zum Brand, also zu den hohen Temperaturen dieser Produkte benötigt werden. Wenn man das umstellt auf grünen Wasserstoff, hätte die Dachziegel einen Umweltschaden von fast null. Nur etwas mehr als null. Also es bleibt natürlich die Logistik, es bleiben noch so andere Prozesse, die bei jedem Baumaterial sind. Aber der absolut größte Teil würde reduziert, nur durch den Wechsel von Gas auf grünen Wasserstoff. Und das ist ganz klar der Appell an die Baustoffindustrie für dieses Jahrzehnt. Stellt eure Produktion um, versucht möglichst viel grünen Wasserstoff beizumischen oder es sogar komplett aus grünem Wasserstoff zu erzeugen und von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Denn dann sind auf einmal die massiven Baustoffe, die gerade so verteufelt werden, nahezu CO2-neutral. Das ist der einzige Schritt, der dort passieren muss. Der geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar. Dafür braucht die Industrie, um diese riesigen Produktionsstätten umzubauen. Es muss auch die Technik erstmal verfügbar sein. Es muss ausreichend grüner Wasserstoff verfügbar sein. Also all das ist nicht trivial, sondern schon, dass es eine gewisse Zeit braucht. Wichtig ist, dass man nun endlich anfängt und investiert und versucht, es umzusetzen und nicht darauf wartet, dass einem irgendjemand alles fertig serviert, sondern jetzt ist die Zeit, es zu tun. Jetzt ist das Jahrzehnt, wo wir endlich was verändern müssen. Das dritte Beispiel ist die Auswahl. Deine Auswahl zum Beispiel eines Bodenbelags. Dort gibt es ja unterschiedliche, die man wählen kann. Fliesen, Parkett, PVC, Laminat, Teppich, was auch immer du schön findest. Mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, mit Vor- und Nachteilen. Deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwo eine Empfehlung geben, was der richtige Boden für dich ist. Das ist natürlich deine Entscheidung. Wir schauen jetzt nur einmal aufgrund der Ökobilanz da drauf und dort ganz besonders aufgrund des Primärenergiebedarfs nicht erneuerbar. Dort stellen wir fest, dass das ökologischste Material pro Quadratmeter das Parkett ist mit 125, Laminat 134, PVC 190, Teppich 192 und Fliesen 220. Jeweils Kilowattstunden pro Quadratmeter. Somit ist im ersten Moment, dass man sagt, ja, ist ja ganz klar, dieses Mineralische, die Fliese ist das schlechteste, 220 und Holz, Parkett, dicht gefolgt von Laminat, ist das Beste. Das ist auch richtig. Allerdings kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der es manchmal wieder verändert, nämlich die Lebenserwartung der einzelnen Materialien ist sehr unterschiedlich. Ein Teppich, ein Laminat, hält ungefähr 10 Jahre. Das heißt, bei 50 Jahren Lebenszyklus, den wir ja mindestens betrachten, den ich immer noch für viel zu kurz halte bei einem massiven Haus, aber es ist nun mal in der DIN-Norm so, muss ich 5-mal den Umweltschaden bzw. den Primärenergiebedarf von Teppich und Laminat rechnen. Ein PVC hält so ungefähr 15 bis 20 Jahre, den würde man 3-mal austauschen. Ein Parkett hält ungefähr 30 bis 40 Jahre, den würde man 1-mal austauschen. Und eine Fliese hält 50 Jahre. Und das ist jetzt der ganz große Unterschied. Und das ist jetzt wirklich eine Frage der Betrachtungsweise. Wenn du nur, ich sag mal, für eine Generation 30 Jahre das Ganze betrachtest, wären Parkett und Fliese auf einer Höhe und das Parkett wäre besser. Wenn wir aber wirklich jetzt stringent die Anforderungen des Lebenszyklus uns anschauen, dann ist die Fliese, die nur 1-mal betrachtet werden muss, bei 220 Kilowattstunden, dicht gefolgt vom Parkett, was 1-mal getauscht wird, also 2-mal einfließt in die Berechnung mit 250 Kilowattstunden, dann das PVC, was 3-mal einfließt mit 570, Laminat 5-mal mit 670 und Teppich auch 5-mal mit insgesamt 960 Kilowattstunden. Und somit ist auf einmal aufgrund der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus der mineralische Baustoff, die Fliese, das beste Element und nicht das Parkett, was vorher an der ersten Stelle war. Und somit ist es immer ganz, ganz wichtig, sich den gesamten Lebenszyklus anzuschauen. Und das ist auch das, was gerade in der Thematik Holz und massive Baustoffe halt gerade sehr verfälscht wird, weil immer nur von der Herstellungsseite geschaut wird und nicht der gesamte Lebenszyklus. Ich finde Holz unheimlich toll. Ich mag diesen Baustoff unheimlich. Vor mir stehen schöne Holzmöbel, hinter mir steht ein schönes Holzmöbelstück und ich mag unwahrscheinlich diesen Baustoff. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht so einfach, wie es aktuell in der Politik und in der Presse gesagt wird. Holz ist das Allheilmittel und die massiven sind schlecht, sondern beide haben ihre Daseinsberechtigung. Bei den massiven Baustoffen habe ich heute wieder gezeigt, dass wenn sie den Prozess, den Brennprozess umstellen von fossilen auf erneuerbaren, dass dann der Umweltschaden erheblich reduziert wird und halt nur noch sehr wenig überbleibt, genauso wie bei Holz oder teilweise sogar besser als Holz. Und der zweite Punkt ist halt wirklich die Langlebigkeit, wie lange hält der Baustoff, so dass man das berücksichtigt. Und auch das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Nachhaltigkeitszertifizierung, dass man da einmal drüber spricht, wie lange ein Baustoff hält. Und somit ist mein Fazit, wer hat nun welchen Handlungsappell? Die Baustoffindustrie muss die Produktion von fossilen auf erneuerbare umstellen. Das ist ganz klar, das weiß jeder, aber es muss jetzt endlich passieren. Wir Planer sollten dafür sorgen und dazu beraten, aber auch die Häuser so planen, dass man zumindest auf einer Dachfläche, wenn nicht sogar auf mehreren, Photovoltaik installieren kann, um optimalerweise möglichst viel Strom zu erzeugen. Und du kannst natürlich bei der Auswahl deiner Materialien entscheiden, was für einen Impact haben die, also was für einen Umweltschaden. Und da ist halt, dass man halt über den Tellerrand hinausschaut, dass man halt auch über das Thema Langlebigkeit spricht und nicht nur kurzfristig schaut. Das ist für mich das gleiche Beispiel wie Energieausweis und Ökobilanz. Energieausweis zeigt den Energieverbrauch im ersten Jahr, die Ökobilanz den gesamten Umweltschaden über den gesamten Lebenszyklus von 50 Jahren. Und auch das gleiche Beispiel war hier mit den Bodenbelägen. Das erste Jahr beziehungsweise einmal die Nutzungsdauer, die allerdings von 10 bis 50 Jahre sehr unterschiedlich ausfällt und natürlich über den gesamten Lebenszyklus andere Ergebnisse hervorbringt, als man im ersten Moment denkt. Ich hoffe, dir dieses sehr theoretische Thema, aber unwahrscheinlich wichtige Thema anhand dieser drei Beispiele deutlich machen zu können. Wenn du dazu Fragen hast, ruf mich gerne an oder schreib mir an podcast@stahl-baumeisterhaus.de oder info@tobiasstahl. Wenn dich diese Beispiele interessiert haben und du gerne mal einen Vortrag darüber hören möchtest, so dass ich dort in die Tiefe gehe und dir noch viele andere interessante Beispiele nenne oder mit Gerüchten aufräume, dann schreib mir auch gerne und wir sprechen einmal und schauen, ob ich vielleicht der richtige Speaker für dein Event oder deinen Workshop bin. Ich würde mich sehr drüber freuen.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.